Also insofern ist da eine gegenläufige Bewegung zu beobachten. Einerseits sind die Wüstenväter und Wüstenmütter ein Protest gegen die zunehmende Verweltlichung der Kirche insgesamt und die laxe Praxis der Nachfolge Jesu auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite profitieren sie aber auch von der Anerkennung des Christentums durch Konstantin. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema heute Morgen. Es geht um Ursprung und Verbreitung der Wüstenväter und Wüstenmütter. Ich habe Ihnen ein Handout mitgebracht, das Ihnen ein bisschen erleichtert, meinen Ausführungen zu folgen. Das wieder durchgeben. Vor allem habe ich da auch dann die Wüstenväter-Aussprüche Ihnen abgeschrieben, damit Sie die mitlesen können. Jetzt also erster Punkt: Entstehung und Verbreitung, Ursprung und Ausbreitung. Das Wüstenmönchtum entsteht nicht aus dem Nichts, wie es überhaupt keine geistige, auch keine geistliche Bewegung gibt, die bei Null anfangen würde. Das ist ja der Wunsch vieler Christen, junger Christen, die irgendwie begeistert sind von Jesus, dass sie meinen und sich wünschen, sozusagen ganz neu, wie die ersten Christen, wie die ersten Jünger und Jüngerinnen, mit Jesus anfangen zu können. Und sie machen sich gar nicht bewusst, dass sie unweigerlich auf den Schultern der Männer und Frauen stehen, die vor ihnen geglaubt haben. Das wird daran schon deutlich, dass man sich klar macht, oder wenn man sich klar macht, dass ja die Evangelien beispielsweise davon leben, dass da Menschen sich erinnert haben an das, was sie oder ihre Gewährsleute mit Jesus erlebt haben. Also wir sind in allem, was wir über Jesus wissen, zunächst einmal abhängig von den Menschen, die mit Jesus durch Israel, durch Palästina gezogen sind. Aber es geht viel weiter, diese Abhängigkeit. Wir alle leben mehr oder weniger von dem, was andere vor uns, und zwar unmittelbar vor uns, geglaubt haben. Das sieht man daran, wir Deutschen normalerweise falten die Hände, wenn wir beten. Andere tun das nicht. Andere heben die Hände oder knien oder werfen sich gar der Länge lang auf den Boden. Warum beten wir, warum falten wir die Hände, wenn wir beten? Das haben unsere Vorfahren so gemacht, wenn sie ihrem Fultrui Gefolgschaft geschworen haben. Also das war sozusagen ja eine Unterwerfungsgeste, dass sie jetzt ihrem Gott in die Nachfolge treten wollten, in den Dienst treten wollten. Und als die Germanen dann missioniert wurden von den iroschottischen Mönchen, dann haben sie mit der Gebetsgeste angeknüpft an diese Fultrui-Gefolgschaft. Also das ist gewissermaßen eine Geste, die gibt es als Gebetsgeste wahrscheinlich frühestens seit 1600 Jahren. Vorher gab es die noch nicht. Und vieles andere mehr könnte ich jetzt nennen, woran deutlich wird, dass wir auf den Schultern derer stehen, die vor uns als Christen gelebt haben und ganz unreflektiert normalerweise das tun, was sie auch schon getan haben. Und wie ist das jetzt bei den Wüstenvätern und Wüstenmüttern? Bereits im Urchristentum, also 200 Jahre vorher oder 250 Jahre vor den Wüstenvätern, und im Neuen Testament lassen sich Vorbilder erkennen, die den Lebensstil der altkirchlichen Wüstenväter und Wüstenmütter beeinflusst haben. Wenn Sie so die wichtigen Persönlichkeiten des Neuen Testamentes sich vor Augen stellen, wer wird Ihnen da wohl einfallen? Natürlich Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, von dem es ausdrücklich heißt, dass er in der Wüste gelebt hat, sich auch entsprechend gekleidet hat und ernährt hat. Aber man könnte sogar sagen, dass Jesus selbst in gewisser Weise Vorbild für die Lebensweise der Wüstenväter und Wüstenmütter war. Denn vor seiner öffentlichen Wirksamkeit heißt es in allen Evangelien ausdrücklich, also in allen synoptischen Evangelien, da heißt es doch ausdrücklich, dass Jesus vom Geist in die Wüste geführt wurde und dass er dort 40 Tage und Nächte versucht worden ist vom Teufel. Und erst nachdem er diese Versuchungen siegreich überstanden hat, begann er mit seiner öffentlichen Wirksamkeit. In Nazareth hat er, seine Heimatstadt, seine erste Predigt gehalten. Deswegen die Pfarrer, die mit dem Neuen Testament zu tun hatten, die haben dann die Geschichte überschrieben mit die Antrittspredigt Jesu in Nazareth. Das war erst der Beginn seiner Wirksamkeit. Und daran sehen Sie schon, dass auch Jesus mit diesen 40 Tagen in der Wüste das Bild gewissermaßen, das Paradigma für die Wüstenväter und Wüstenmütter und ihre Lebensweise in der Wüste gebildet hat. Denn nachdem sie in der Einsamkeit waren, sind auch sie dann häufig hervorgerufen durch Jünger und Jüngerinnen, die zu ihnen kamen, weil irgendwie sie bekannt geworden waren, zu ihnen in die Wüste gezogen. Und da begann dann die öffentliche Wirksamkeit der Wüstenväter und Wüstenmütter. Das waren nicht bloß 40 Tage, sondern ich habe das schon gesagt, das waren manchmal 20 Jahre Vorbereitungszeit. Aber vom Prinzip her ist doch das sehr ähnlich. Man kann sagen, dass auch die Jünger Jesu durch ihre Radikalität in der Nachfolge die Wüstenväter und Mütter beeinflusst haben. Der Apostel Petrus sagt zum Beispiel zu Jesus einmal: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Matthäus 19. Ich finde das eine wunderbare Aussage, weil sie so ehrlich ist, denn es geht eigentlich weiter. Das sagt er zwar nicht, aber er meint es. Petrus sagt indirekt: Und was wird uns dafür? Und Petrus haut ihm da nicht auf den Kopf und sagt, was für ein egoistischer Jünger er sei, sondern er verheißt ihm, was ihm dafür wird. Schon in diesem Leben die Freundschaft mit neuen Menschen, sogar materiellen Segen verheißt Jesus, Häuser und so weiter. Und dann das Leben bei Gott, das neue Leben. Vorbild für das Mönchtum der Wüste war auch die freiwillige Gütergemeinschaft der Jerusalemer Urgemeinde, von der in Apostelgeschichte 2 die Rede ist. Es heißt ja da ausdrücklich, dass sie alles gemeinsam hatten, dass niemand sagte, das gehört jetzt nur mir. Man muss allerdings sich klar machen, wenigstens ist das meine Interpretation dieser Verse, dass das keine mit dem Kommunismus und dessen Gütergemeinschaft zu verwechselnde Gütergemeinschaft ist. Die kommunistische Gütergemeinschaft ist erzwungen gewesen. Die gab sich manchmal in der DDR den Anschein, als ob die Bauern freiwillig ihr Land abgeliefert haben. Aber das war ein ganz schlimmer Druck, der sie da geführt hat, das zu tun. Und davon ist im Neuen Testament doch nichts die Rede. Da wirkt es doch so, es war eine freiwillige Sache, wenn man etwas verkauft hat, einen Besitz, einen Acker und das Geld dann den Gemeindeleitern gegeben hat für die Bedürftigen der Gemeinde. Und da gibt es ja auch dramatische Geschichten, was geschieht, wenn jemand nach außen hin so tut, als ob er mehr geben würde, als er in Wirklichkeit tut. Aber Petrus sagt ausdrücklich in diesem Zusammenhang: Was hast du gemacht? Du hättest es ja gar nicht verkaufen müssen. Ja, ihr hättet es ja für euch behalten können. Und daraus kann man ja indirekt schließen, dass es wirklich eine freiwillige Gütergemeinschaft war und niemand dazu gezwungen wurde. Schließlich scheinen andere neutestamentliche Aussagen auch aus den Briefen auf die Lebensweise und den Wohnort der Wüstenmönche eingewirkt zu haben. Das heißt im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Christen sind Fremdlinge und Pilger. Das war ja die Selbstbeschreibung auch der Wüstenmönche und Wüstenmütter. Fremdlinge und Pilger. Oder im Hebräerbrief im 11. Kapitel, sie, denen die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Klüften der Erde. Und Sie müssen immer sich vor Augen stellen, diese Schrift, der Hebräerbrief, ist ja im 1. Jahrhundert entstanden und die Wüstenväter, die gibt es ja erst so ungefähr seit dem Ende des 3. Jahrhunderts. Aber sie wollten offensichtlich das hier nachahmen, selber so leben wie die Glaubenshelden des Hebräerbriefes, die durch die Wüsten geirrt sind und auf Bergen, in Höhlen und Klüften gelebt haben. Genau das haben die Wüstenväter in der ägyptischen Wüste getan. Und schließlich ein letztes Vorbild für diese Wüstenväter und Mütter waren die urchristlichen Wanderasketen. Wir wissen nicht so ganz genau, wie die gelebt haben. Aber offensichtlich gab es von Anfang an in der christlichen Gemeinde Männer, vielleicht auch Frauen, die umhergezogen sind von Gemeinde zu Gemeinde und dort gepredigt haben. Also vielleicht heute vergleichbar mit den Reisesekretären der SMD, der Studentenmission in Deutschland. Oder vielleicht auch mit den Reisepredigern, den sogenannten Diaspora-Arbeitern der Herrnhuter Brüdergemeinde im 18. und 19. Jahrhundert. Also es gab immer in der christlichen Gemeinde Männer und Frauen, die umherreisten, um Christen, die vielleicht in kleinen Gruppen nur lebten, zu stärken, sie zu besuchen, sie zu ermutigen, am Glauben zu bleiben. Soweit einmal die Vorbilder, die es gegeben hat, vor allem aus dem Neuen Testament, für das Leben der Wüstenväter und Wüstenmütter. In der Zeit zwischen dem Urchristentum und dem Auftreten der ersten Wüstenväter und Wüstenmütter gab es übrigens bereits einzelne christliche Asketen. Also einzelne Christen, die nicht umherzogen, die aber auch nicht mehr in den Ortschaften, den Städten, wie die anderen Christen lebten, sondern die in die Wüste, aber eben in die Wüste, die unmittelbar dort, wo das bebaute Land zu Ende war, begann, sich angesiedelt haben. Und die galten wohl damals schon als heilige Männer. Zu denen ging man wohl hin und hat sich von ihnen auch Rat erbeten. Aber sie lebten noch in unmittelbarer räumlicher Nähe zu den christlichen Gemeinden. Aus der Lebensform dieser christlichen Asketen ist dann das Eremitentum der Wüste entstanden. Der einzelne Eremit kommt von Eremos, Wüste. Also Eremit ist einer, der in der Wüste lebt, ein Wüstenbewohner. Aus dieser einzelne Eremit zog sich dann im Lauf der weiteren Entwicklung immer weiter in die Wüste und die unbewohnten Berge zurück. Bevorzugte Orte waren die Wüstengegenden Ägyptens bis zur Grenze nach Libyen, die Gegend um Gaza in Palästina und bereits ziemlich schnell auch, vielleicht sogar unabhängig davon, gab es Wüstenväter und Wüstenmütter in Syrien und später dann auch in Kleinasien. Ja, und bereits in der zweiten Generation wurden auch Frauen von der Aufbruchsbewegung in die Wüste erfasst. Greifbar wird der Weg eines Menschen in die Wüste im Lebensbericht von Athanasius über Antonius von Ägypten, den ersten Mönch. Da kann man nachvollziehen, wie es dazu kam, dass ein Mensch, ein Christ, seine Gemeinde verließ und in die Wüste zog, um dort zu leben. Wir wissen, wodurch bei Antonius von Ägypten dieser Weg ausgelöst wurde. Ich habe es gestern, glaube ich, schon gesagt. Er hat zufällig im Gottesdienst gehört, wie das Evangelium vom reichen Jüngling verlesen wurde. Und da fühlte er sich unmittelbar von Jesus angesprochen, selbst es anders zu machen. Also nicht seine Güter zu behalten, wie es der reiche Jüngling ja wohl gemacht hat, sondern sich anders zu verhalten und seine Güter zu verkaufen, zu verschenken, genauer gesagt, und dann in die Wüste zu ziehen und ein Leben in der radikalen Nachfolge zu leben. Er hat sich zunächst in der libyschen Wüste angesiedelt und ist dann in den Osten Ägyptens gezogen, um dort noch weiter in der Einöde, in unwirtlicher Wüstengegend zu leben. Das ist insofern eine interessante Sache, weil an der gleichen Stelle in Ostägypten, wo er gelebt hat, heute Klöster stehen. Und diese Klöster sind nicht etwa Ruinen, das kommt ja häufig vor in Syrien zum Beispiel oder auch in Palästina, dass diese Klöster dann verfallen sind im Laufe der Jahrhunderte. Nein, hier ist es ganz anders. Diese koptischen Klöster, das ist ja die gleiche Kirche, aus der auch Antonius von Ägypten stammte, das sind heute die großen Erweckungszentren der koptischen Kirche. Sie haben vielleicht schon davon gehört, die koptische Kirche Ägyptens ist ja eine ganz lebendige Kirche. Das ist sehr verwunderlich, weil die Kopten in Ägypten schwer benachteiligt werden bis zum heutigen Tag. Es gibt zwar Religionsfreiheit in Ägypten, aber Religionsfreiheit meint dort, dass man, wenn man aus einer christlichen Familie kommt, dass man dann Christ bleiben darf. Aber wehe, wenn ein Muslim Christ werden will, dann muss er das Land verlassen. Und von daher gesehen, ja, und dass es auch Nachteile hat, wenn man Christ ist. Also man bekommt dann normalerweise, wenn man einen muslimischen Konkurrenten hat auf einer Arbeitsstelle, dann bekommt man die Arbeitsstelle nicht, sondern es bekommt der Muslim diese Arbeitsstelle. Und das ist nur ein kleines Beispiel von vielen anderen, wie sich diese Benachteiligung im ganz normalen gelebten Alltag auswirkt. Weil die koptische Kirche in Ägypten ist ja eine relativ große Minderheit. Und von daher gesehen ist sie auch präsent. Ja, es gibt ja auch viele Kirchen im Stadtbild sogar der meisten Städte. Und das rührt letztlich alles ja, von dieser Tradition der Wüstenmönche her. Und die ist im letzten Jahrhundert offensichtlich wiederbelebt worden. Und heute sind eigentlich alle jungen Männer, bei den jungen Mädchen weiß ich es nicht so genau, für einige Zeit in einem dieser Klöster und erleben dort so etwas wie eine Initiation in den christlichen Glauben. Also der Konfirmandenunterricht, die Konfirmandenarbeit, wie wir sie kennen, der ist dort viel intensiver, auch zeitlich zusammenhängend, nicht bloß ein Wochenende oder eine Woche, sondern ein relativ lange Zeit und da findet eine ganz entschiedene Prägung auch durch den christlichen Glauben statt. Und auch eine Vorbereitung darauf, dass Christsein in Ägypten Benachteiligung bedeutet im Alltag an vielen Stellen. Aber das nur so als kleiner Ausflug in die Gegenwart. Greifbar wird der Weg in die Wüste, wie ich sagte, an Antonius von Ägypten. Er ist gewissermaßen mit seinem Weg in Serie gegangen. Und das war der Grund, warum er kirchengeschichtlich bedeutsam wurde. Nach einer gewissen Zeit haben sich sehr viele junge Männer in seiner Nähe angesiedelt. Die haben zwar auch in Höhlen gelebt für sich, also in einem Kellion, aber sie haben sich von ihm auf ihrem geistlichen Weg, auf ihrem Lebensweg begleiten lassen. Es entstanden also große Kolonien von Einsiedlern, um unter seiner Führung dem asketischen Ideal zu folgen. Das ist gewissermaßen der eine Strom, der sich gebildet hat. Also viele Eremitenkolonien sind entstanden in der Wüste. Und ungefähr gleichzeitig, also jedenfalls kurz danach, hat Pachomius von Ägypten, gestorben 346, das erste christliche Kloster in Ägypten errichtet. Das war wahrscheinlich 318. Im Jahr 318 ist das erste christliche Kloster entstanden. Das heißt, das waren jetzt Mönche, die zusammen den Alltag gelebt haben und auch die Nachfolge. Es gab dann Gebetszeiten, die diese Mönche gemeinsam besucht haben. Sie haben gemeinsam gearbeitet und die Produkte, die sie da hergestellt haben, die wurden auch gemeinsam dann vermarktet. Es gab einen gemeinsamen Wohnraum und eben es gab vor allem auch die Bindung an einen Oberen, der die geistliche und materielle Sorge für die Mönche trug. Das war noch kein Abt, wie später dann, aber es war schon so jemand, der im Kloster die Grundlinien des Zusammenlebens bestimmt hat. Damals bildete sich auch schon sehr schnell der erste Ordensverband. Das war ein Zusammenschluss der von Pachomius gegründeten Mönchskloster. Die kamen zweimal im Jahr alle zusammen, alle Mönche aus diesen unterschiedlichen Klöstern, um die Passion und das Osterfest zusammen zu feiern und im August eine Bußversammlung abzuhalten, in der die Mönche sich gegenseitig über ihr Verhalten Rechenschaft gaben und den Zuspruch der Sündenvergebung in der Beichte oder in so einem Vorläufer der Beichte erfuhren. Pachomius war übrigens der Erste, der auch Nonnenklöster gegründet hat. Also auch hier wieder nicht nur wie bei den Wüstenmönchen, dass es von Anfang an Wüstenmütter gegeben hat, auch hier parallel zu den männlichen Mönchsklöstern von Anfang an, fast von Anfang an auch weibliche Nonnenklöster. Von Ägypten aus breiteten sich die unterschiedlichen Formen mönchischen Lebens, also das Eremitentum, wo ein Mönch nur für sich lebt, das sogenannte Anachoretentum, also wo Mönche, Eremiten in einer Siedlung zusammenleben als Eremiten, und das Klosterwesen des Pachomius, wo also Männer und Frauen jeweils getrennt gemeinsam in einem Kloster zusammenleben, lebten, auf die umliegenden Länder aus. Palästina, Syrien, später Kleinasien, das Gebiet der heutigen Türkei. Es gab in Syrien noch eine besondere Form von Mönchen oder Wüstenvätern. Und zwar waren das die sogenannten Styliten. Styliten, das waren Männer normalerweise, die auf einer Säule standen. Und unter diesen Säulenstehern ragt der Stylit Simeon hervor, 459 gestorben. Um dessen Säule herum entstand ein regelrechter Wallfahrtsort mit Hotels, billigen Herbergen und so weiter. Und zwar für die unglaublich vielen Tausende von Pilgern, die dahin kamen, um mit diesem Stylit zu sprechen. Also da musste man sozusagen einen Termin bekommen und das dauerte oft tagelang, manchmal wochenlang, bis man zu ihm vorgelassen wurde. Und der hat dann mit einem von der Säule herab kommuniziert. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass das natürlich irgendwie auch eine Sensation war. Ja, so ein Säulensteher, der da jahrzehntelang auf einer Säule steht, im Wind und Regen und in der Hitze. Und ja, das hat die Leute irgendwie fasziniert. Und sie haben wahrscheinlich gedacht, das muss ein ganz besonders heiliger Mann sein, dass der das für Jesus in der Nachfolge auf sich nimmt. Es gab übrigens diese Stylitten in anderen Gegenden auch, also nicht nur in Syrien, und in Byzanz gab es sogar Stylitinnen. Also in der Hauptstadt des Römischen Reiches, also heute Istanbul, da gab es auch Säulensteherinnen. Im 10. Jahrhundert ist allerdings das Stylitentum erloschen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich fragen, ein bisschen abstrus, ja, was soll das bedeuten, dass Menschen sich auf eine Säule stellen? Also ganz schlicht, die haben das wörtlich genommen. Indem sie auf einer Säule stehen, da sind sie näher am Himmel. Und sie symbolisieren sozusagen mit ihrem auf der Säule stehen, so das Wesen der Engel, die ja auch sozusagen um Gott im Himmel versammelt sind. Das entscheidende theologische Motiv für die Entstehung des Mönchtums in der Wüste war die Sorge der Wüstenväter und Wüstenmütter um ihr Heil und um die Glaubwürdigkeit des christlichen Lebens. Sie wollten die neutestamentliche Anweisung ohne Unterlass zu beten und jederzeit bereit zu sein, den wiederkommenden Herrn zu empfangen, ganz wörtlich nehmen. Sie hatten Sehnsucht, kann man sagen, nach Gott. Sie hatten Heimweh nach dem Himmel und waren im Grunde genommen darin vergleichbar mit den Märtyrern und Märtyrerinnen. Jetzt müssen wir uns noch eines klar machen. Ich habe schon gesagt, die Wüstenväter und Wüstenmütter sind entstanden am Ende des 3. Jahrhunderts. Und am Beginn des 4. Jahrhunderts, also wenige Jahre nachher, war die letzte große Christenverfolgung unter Diokletian. Die war am Beginn des 4. Jahrhunderts. Wenige Jahre nur, aber sehr vehement. Da sind viele Menschen, viele Christen noch einmal als Märtyrer gestorben. Und kurz vor dieser letzten großen Christenverfolgung entsteht das Wüstenmönchtum. Offensichtlich hat man da schon gar nicht mehr mit solch einer Verfolgung gerechnet und wollte auf seine Weise so radikal leben, wie es die Märtyrer vorgemacht hatten. Aber kurz nach dieser Verfolgung von Diokletian am Beginn des 4. Jahrhunderts ist Kaiser Konstantin an die Macht gekommen. Und Kaiser Konstantin war ja der erste christliche Kaiser. Und er hat dann ziemlich schnell, nämlich im Jahr 313, den christlichen Glauben zu einer erlaubten Religion erklärt. Das ist sozusagen der Grund, warum das Christentum dann sukzessive zur Staatsreligion wurde. Dann am Ende des 4. Jahrhunderts musste man Christ sein, um Beamter werden zu können, beispielsweise. Das ist am Anfang noch nicht gewesen bei Konstantin, aber trotzdem war es so, dass da schon die Entwicklung eingeläutet wurde, die dann seine Nachfolger auf dem Thron vollendet haben, kann man sagen. Einerseits ist das Mönchtum, wenn Sie so wollen, die erste Erneuerungsbewegung der christlichen Kirche. Denn es ist auch ein Protest gegen die zunehmende Verweltlichung der Kirche, die sich da schon abzeichnete Ende des 3. Jahrhunderts und erst recht voranschritt, als dann Massen von Menschen nach dem Jahr 313 in die christliche Gemeinde eintraten und sich taufen ließen. Das war ja dann aus Opportunismus. Ja, die wollten ja sozusagen auf der Seite der Regierenden dann sein, damit auch sie entsprechende Ämter und Pfründe bekamen. Und da setzt das Mönchtum zunehmend ein Gegengewicht. die versuchten so zu leben, wie es gewissermaßen in der Zeit war, solange das Christentum eine verfolgte und nicht offiziell geduldete Religion war im Römischen Reich. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ohne Konstantin, also ohne die zunehmende Privilegierung oder wenigstens ohne die Rechtmäßigkeit des christlichen Glaubens, das Mönchtum sich wahrscheinlich so schnell gar nicht hätte verbreiten können. Als dann die ersten Klöster entstanden, dann war das ja sozusagen sichtbar. Und das ging ja nur in einer Situation, einer staatlichen Situation, wo das Christentum anerkannt war. Also insofern ist da eine gegenläufige Bewegung zu beobachten. Einerseits sind die Wüstenväter und Wüstenmütter ein Protest gegen die zunehmende Verweltlichung der Kirche insgesamt und die laxe Praxis der Nachfolge Jesu auf der einen Seite, und auf der anderen Seite profitieren sie aber auch von der Anerkennung des Christentums durch Konstantin, dass eben jetzt große Klöster entstehen konnten überall im Römischen Reich. Das wäre ja vorher nicht möglich gewesen. Die wären ja viel zu sichtbar gewesen und wären verfolgt worden. Soweit vielleicht einmal der erste Punkt, um die Entstehung und die Ursachen für das Wüstenväter- und Wüstenmüttertum deutlich zu machen. Und jetzt können wir miteinander sprechen darüber.